Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkiewicz und ich begleite euch wie immer durch die An- und Abmoderation. In dieser Folge geht es um Citizen Science und im Speziellen um das Open Biolab Graz. Im Interview spricht Stefan mit Alexander, Martin und Kai über Forschung und offene Wissenschaft abseits von Universitäten. Ihr erfahrt, was in sogenannten Hackspaces wie dem Open Biolab Graz passiert und wie Do-it-yourself-Bewegungen im 21. Jahrhundert der klassischen Wissenschaft neue Lehr- und Lernmodelle entgegensetzen. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 3. März 2014. Viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns am Ende dieser Folge wieder.
Heute sitze ich mit Alex, Martin und Kai von Open Biolab Graz zusammen, was kurz OLGA genannt wird. Und das Open Biolab Graz ist ein Hackspace für Molekularbiologinnen. Ihr habt letztes Jahr einiges an Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Ihr habt den Elevate Steiermark Award gewonnen. Ihr wart in einigen Zeitschriften wie PopSci, was ein sehr, sehr weit verbreitetes populärwissenschaftliches Magazin ist. Ihr wart in der Süddeutschen Zeitung und erst vor ganz kurzem wart ihr auch auf Servus TV in der Serie Terra Mater Wissen. Es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, was sehr, sehr viele Leute interessiert. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen darüber reden, wie ihr Wissenschaft im 21. Jahrhundert seht und wie ihr dahingehend die Rolle von Citizen Science und auch Open Science, die doch sehr oft sehr eng miteinander verbunden sind, seht. Ja, vielleicht zu Beginn kurz, stellt euch einfach kurz vor, wie ihr heißt und was ihr so macht.
Ich bin der Kai, studiere Molekularbiologie und bin Pressesprecher im ersten Lehrjahr.
Ich bin der Alex, ich bin einer der Gründer vom Open Biolab. Hauptsächlich arbeite ich am Bioreaktor und nebenbei studiere ich noch.
Ich bin der Martin, ich bin auch einer der Gründer vom Open Biolab und studiere Molekularbiologie und arbeite auch noch nebenbei und versuche eben das OLGA weiterzubringen.
Ja, zu Beginn, glaube ich, wäre es mir ganz gut für Leute, die nicht wirklich viel Ahnung haben, was Molekularbiologie ist, was da gemacht wird, wenn ihr vielleicht kurz erklärt, um was es in dieser Disziplin geht.
Ja, einfach gesagt ist die Molekularbiologie ein Schnittstall aus Chemie, Biologie und auch voll in die medizinische Richtung. Es ist aber überhaupt ein sehr großes Fachgebiet, wo man noch zig weitere davon ableiten könnte, die umgeschnitten werden zumindest.
Und ein bisschen konkreter dann, was schaut man sich dann an? Also ich glaube, so Zellen sind so ganz wichtig.
Natürlich, ja. Also alles, was jetzt in sehr kleinen Räumen abläuft, ob das jetzt Mikroorganismen sind oder Stoffwechselvorgänge im Körper, es ist da, wie gesagt, sehr, sehr weit verbreitet. Man hat die komplette Biochemie, das heißt alles, was in biologischen Systemen und chemischen Abläufen jetzt vonstatten geht. Ja, es ist schwer zu sagen, wo da die Grenze gezogen werden muss dann.
Okay. Ja, und was sind da so aktuell die großen Entwicklungen oder die Forschungsfragen in der Molekularbiologie? Wo tut sich da sehr viel und wo sieht man auch in Zukunft sehr viele Forschungsbereiche?
Ich glaube, wo es ganz stark hingeht, ist in der Medizintechnik. Klassische medizinische Stoffe sind ja oft jetzt Moleküle oder chemisch synthetisierte Moleküle, die man verwendet, oder aus der Natur Moleküle, die man gewinnt, also Aspirin zum Beispiel, der klassische Wirkstoff. Und es geht mehr und mehr in die Richtung, dass man versucht, über Mikroorganismen Proteine herzustellen. Also es sind dann schon kleine Maschinen quasi, also Proteine sind universell im Körper eingesetzt und in biologischen Systemen eingesetzt als Werkzeuge, als Maschinen, als Reaktionsbeschleuniger. Und auch als Krankheitsabwehr. Und das wird verstärkt, dass man schätzt, dass das verstärkt ist in der Medizin angewendet werden, diese Proteinmedikamente, Antikörper. Mhm. Ich glaube, das ist so einer der größten Bereiche, auch der milliardenschwersten Bereich, in die es hingeht.
Der zweite große Bereich ist vielleicht die Genomik und die synthetische Biologie, wo man versucht, Organismen auf der Genomebene, also auf der Ebene des kompletten Erbguts zu verstehen, zu analysieren und das auch zur Diagnostik einzusetzen in der Medizin und eben schlussendlich dann versucht, anhand des Genoms einen komplett neuen Organismus zu generieren. Das wäre dann die synthetische Biologie.
Also es ist sozusagen ein bisschen mit DNA hantieren.
Mit DNA wird schon lang hantiert. Das ist die Anfangsgeschichte eigentlich gewesen von der Molekularbiologie. Aber wirklich mit kompletten Genomen, das ist eigentlich die Zukunft. Also mit kleinen DNA-Stücken arbeitet man seit vielen Jahrzehnten mittlerweile, aber eben es soll eben immer in Richtung das komplette Erbgutausstattung eines Organismus und auch des Menschen schlussendlich dann gehen.
Und ein interessanter Punkt ist vielleicht noch, weil Antibiotika ja bekanntlicherweise ihre Wirkung immer mehr verlieren, weil immer mehr Resistenzen gebildet werden und keine neuen mehr gefunden oder entwickelt werden, dass es jetzt halt sehr wichtig ist, dass man aus unserem Forschungszweig außer da in irgendeiner Richtung was findet, was ein guter Ersatz wäre für Antibiotika.
Zum Beispiel Viren, die gegen Bakterien wirken, also nicht mehr quasi ein Stoff, der gegen ein Molekül, das gegen ein Bakterium wirkt, sondern eben Viren, die angreifen oder eventuell andere Bakterien, was gibt es da noch für Ansätze?
Das bitte nicht.
Das ist noch ein paar, glaube ich.
Ja.
Also, es gibt da viel Forschung in dem Bereich, gerade ganz viele Ansätze.
Ja, und ihr habt ja in der Freizeit einen Hackspace für Molekularbiologinnen gegründet, eben das Olga. Was ist ein Hackspace?
Es treffen sich einfach Leute, die was jetzt dann gemeinsames Interesse haben. In unserem Fall ist das auch eher, sind es verschiedene Interessensgebiete, die da zusammenlaufen. Es sind aus der Pharmazie, aus der Molekularbiologie, aus der Chemie. Es ist ziemlich egal, von wo jemand kommt. Die Gebiete überschneiden sich mehr oder weniger und die Leute haben die Möglichkeit, dass sie dort frei Projekte jetzt sich ausdenken, denen nachgehen. Natürlich haben die Leute auch die Möglichkeit, dass sie jetzt dann erste Laborerfahrungen sammeln oder so, sich austauschen mit Gleichgesinnten.
Ja. Und immer ein ganz wichtiges Aspekt, dass es community-based ist, also das soll kein hierarchisches System sein, sondern man baut sich, jeder, der daran beteiligt ist, wir bauen es zusammen das auf. Ja. Nicht jetzt von irgendwem wird was aufgebaut und die anderen sind dann Zweitberechtigte oder so.
Generell kommt das Hackspace-Gedanke ja eben aus der Elektronik eigentlich. Also angefangen hat es mit Elektronik-Bastelwerkstätten, wo es einfach dann Werkzeuge und die Leute dort gibt, die sich dafür interessiert haben, die sich einfach einen Raum gemietet haben und irgendwelche Telefone umgebaut haben und so. Und aus dem heraus hat sich das eigentlich entwickelt. Das war auch bei uns irgendwie dahinter gedacht.
Aber es geht, glaube ich, schon sehr stark auch um die praktische. Also es macht jetzt keine Lesezirkel dort, soweit ich weiß.
Es geht wirklich ums Basteln an sich, ja, ums Bauen, um die praktische Arbeit und die praktischen Aspekte der Molekularbiologie in unserem Fall.
Was nicht heißt, dass wir das vielleicht mal Lesezirkel haben.
Es gibt da so zwei Bewegungen, die zu denen man euch zuweisen kann. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch dann dazu selber zählt. Aber es gibt eben diesen Begriff von Citizen Science, also Bürgerinnenwissenschaft, und eben auch diese Do-it-yourself-Biology-Szene. Wie seht ihr euch darin? Und vielleicht auch kurz noch die beiden Begriffe ein bisschen erklären.
Ja gut, es ist Citizen Science jetzt heißt ja nur, dass Leute, die nicht wirklich eine Spezialisierung in dem Gebiet haben oder akademische Ausbildung oder so, sich mit diesem Gebiet beschäftigen. Es ist auch ein sehr weitläufiger Begriff, obenzu werden sie ja nur zur Datensammlung zum Beispiel eingesetzt und aufgearbeitet werden die Daten ja dann von ausgebildeten Wissenschaftlern. Bei uns ist es ein Treffpunkt, wo sowohl Leute mit Qualifikationen sich treffen, aber auch Leute ohne jetzt dann viele Vorkenntnisse oder so, die was wirklich nur das Interesse dafür haben. Und das wird dann nicht irgendwie gesondert. Das kann jeder seinen Beitrag leisten und das kann auch jeder mitarbeiten.
Ich glaube, was wichtig ist, dass man uns jetzt, Citizen Science wird von Marken so quasi als so ein Kurssystem vielleicht gesehen. Ja, aber ich meine, für uns ist, glaube ich, wichtig, dass wir geben Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Ja. Wir stellen ein Labor zur Verfügung, aber wir sind kein Bespaßungsbetrieb. Also es kommen oft Leute, die meinen es nicht böse oder so, aber die glauben, sie werden da bespaßt und jeder wird ihnen was beibringen. Also man muss sich schon selber die Dinge beibringen und dann kann man natürlich fragen und Hilfestellungen bekommen. Aber bespaßen tut man niemanden.
Also das ist sozusagen dieser Do-it-yourself-Gedanke, Rahmen geben, aber dann selber was machen und zuerst schauen, ob man selber das Problem lösen kann.
Genau, das ergibt sich auch irgendwie zwangsläufig aus der Weitläufigkeit, die der Kai schon vorher erwähnt hat, in dem Gebiet. Wenn man irgendwas machen möchte in der Molekularbiologie, ist das meistens was sehr, sehr Spezielles, dass man sich selbst aneignen muss und dass auch professionelle Wissenschaftler sich selbst aneignen müssen und sich dann spezialisieren auf dem Gebiet. Und es gibt eigentlich auch niemanden, der alles wissen kann und auch bei uns natürlich nicht. Also wenn jemand ein spezielles Interesse hat, dann das gern erforschen möchte oder bearbeiten möchte bei uns, dann würde er sich natürlich auch selbst damit auseinandersetzen müssen. Und wir helfen nachher natürlich, wo wir können, aber wir können natürlich nicht die Literaturrecherche zum Beispiel immer für ihn nehmen.
Ja. Ja, und was macht ihr dann konkret? Kannst du ein paar Beispiele nennen, was ihr jetzt schon macht, beziehungsweise auch vielleicht, was geplant ist, weil es ist ja doch noch ein relativ neues Projekt, euch gibt es jetzt seit...
Ah ja,
seit einem Jahr. Ja, also es wird sich noch sehr viel verändern. Was kann man jetzt schon machen? Was ist geplant?
Ich persönlich und auch der Martin nehme es jetzt, ich beschäftige uns viel. Also vielleicht fast zu kurz gegriffen, weil wir gemeint haben, so Pharmazeuten, Molekularbiologen, ja, technisch sind wir, also gerade Molekularbiologie und die modernen Biowissenschaften sind alles sehr technisch in Wahrheit. Und wir beschäftigen uns mit Laborgerätebau, einerseits weil es sehr interessant ist, weil es also das Schnittfeld aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen ist und auch was praktisch ist fürs Labor, weil wir neue Laborgeräte haben. Im speziellen Fall bauen wir einen Bioreaktor, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind. Ein Thermocycler, also der ist für DNA-Analysen, haben wir gebaut. Mit DNA-Analyse, jetzt, nachdem der Thermocycler endlich so halbwegs funktioniert, haben wir uns jetzt mit DNA-Analyse beschäftigt, mit DNA-Aufreinigung aus Zellen, mit Abwasser, also Wasseranalyse generell beschäftigen wir uns. Aber im Prinzip ist es jedem selbst überlassen, was sich beschäftigt, ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt, wie gesagt, wir organisieren eigentlich jetzt als Labor keine oder kaum Projekte, weil es sehr aufwendig ist, sondern jeder macht das, was ihn interessiert und kann es machen.
Genau, in erster Linie kommt bei uns auch einfach wirklich die Zusammenarbeit mit dem Realraum ins Spiel. Das ist sehr, sehr befruchtend einfach und man kann sehr einfach zum Beispiel Automatisierungsgeräte bauen für Labortechnik und so.
Was ist der Realraum?
Stimmt, das haben wir eigentlich noch nicht erwähnt. Der Realraum ist unser Partner-Hackerspace sozusagen. Wir sind auch im Realraum als Open BioLab Graz. Das ist ein Elektronik-Hackerspace aus Graz, ein ursprünglich den schon ziemlich lang gibt. Und mit dem sind wir vor einigen Monaten zusammengezogen in einen größeren Raum und bilden dort jetzt eben das Olga und den Realraum.
Also bei euch treffen sich sozusagen die Informatik und Elektrotechnik Menschen mit den Molekularbiologinnen und teilen sich das Gesamte.
Ja.
Ganz genau,
ja. Ja, dann stellt sich natürlich so die Frage, warum habt ihr euch das angetan in der Freizeit? Es ist ja doch ziemlich aufwendig, Raum suchen, Geräte suchen, es ist mit viel Zeit verbunden, man braucht auch ein bisschen Geld oder zumindest Leute, die einem etwas geben, damit man Wissenschaft betreiben kann. Warum habt ihr das begonnen? Was war der Antrieb bei euch?
Ja, also überhaupt angefangen hat der Alex damit, der hat die Idee gehabt und angefangen dann, die ersten Sachen zu organisieren, Geräte zu bauen, Chemikalien zu organisieren. Martin ist auch gleich eingestiegen dann. Und nachdem die Räumlichkeiten und so organisiert waren und so, ist es natürlich dann recht schnell gegangen, dass vor allem durchs Internet und so, wenn es publik ist, findet man schnell Interessierte. Der Antrieb ist sicher für jeden ein bisschen anderer, warum man das macht. Also wie gesagt, weil es ist ja wirklich, ob man jetzt dann vielleicht ein Projekt hat, was man verwirklichen will und wo man vielleicht schon lange drüber nachdenkt, so keine Möglichkeit hat, weil ja niemand die Sachen hat. Und jetzt hat man da diese Möglichkeit, man hat die Laborräume, man hat viel zur Verfügung gestellt, kann sich mit anderen zusammentun, die vielleicht sich auch vom Wissen her ergänzen und kann jetzt dann das, was man sich gedacht hat, versuchen, ausprobieren und in die Richtung eben sich jetzt vorantasten.
Also für mich persönlich vielleicht, einerseits war es einfach wir haben mit dem Bioreaktor, mit unserem Laborgerät, was wir in der Martin-Firma machen, haben einfach einen Ort braucht, wo man arbeiten kann. Und einfach der ganz klar, das gibt's halt einfach nicht. Ja. So, ich habe mich da auf der Uni eigentlich, was mich fürchterlich geärgert hat, ich habe mich da wie ein Kindergartenkind gefühlt. Also man muss eigentlich, man wird da ja wie ein Kind behandelt, ja. Auf der, wobei Kinder sollten wir eigentlich auch nicht so behandeln. Kinder sollten, das ist blöde Aussage, ich nehme alles zurück. Ich habe mich wie ein Sklave behandelt, wie ein Kind. Man hat die Möglichkeit natürlich auszuleben. Frei, also das Einzige, was ist, ist, alles ist auf Prüfungen bezogen und auswendig lernen und Übungen runterarbeiten, aber so wirklich das Forschen, das gibt es ja auf der Uni kaum. Also vor allem nicht gerade nicht in den ersten Jahren, wo es vielleicht besonders wichtig wäre, irgendwie das Interesse zu wecken. Selbstständigkeit. Es ging mal um Selbstständigkeit und Freiheit gegangen.
Und wieso seid ihr dann nicht in, also auf den Unis ist es eben zu Beginn ja immer schwieriger. Wieso seid ihr dann nicht zu oder zu der andere Wege wäre vielleicht gewesen, Unternehmen reinzugehen mit euren Ideen, mit euren Ansätzen? Gibt es da auch keine Möglichkeit?
Bei einem Unternehmen hat man natürlich immer das Problem, dass man einen gewissen Druck jetzt dahinter hat. Wenn ein Unternehmen Räume zur Verfügung stellt und finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, dann wollen die natürlich Ergebnisse haben. Sofort. Also so ein freies Arbeiten, dass man sagt, ich glaube, ich bin in einer Sackgasse, ich ändere mein Projekt oder so. Und vor allem mit so wenig Räumen, die einen einschränken, das hat man in einem Unternehmen sicher
nicht. Einfach die Möglichkeit zu sagen, ich mache was und ich weiß, es wird wahrscheinlich nichts rauskommen. Einfach Fehler machen zu dürfen, ohne dass man dann gleich schlechte Noten kriegt, ohne dass man rausgeworfen wird, ohne dass einem alles vorgeworfen wird. Ja, sondern einfach die Möglichkeit, auch Fehler zu machen, ist sehr wichtig. Ich habe manchmal auch Sachen, Projekte oder da sagen wir, du gewusst, aber es geht schief, aber es ist einfach, man muss das selber leben und selber machen und da kommt irgendwie auf neue Sachen drauf, wenn man Fehler macht. Und das wird irgendwie überhaupt nicht, das wird weder in der Wissenschaftswelt noch irgendwie honoriert, Fehler machen. Ja.
Man muss da vielleicht dann das in Perspektive so setzen, auch dazu sagen, dass Molekularbiologie ein sehr stark nachgefragtes Studium ist und extrem verschult ist in Österreich und generell und das tatsächlich immer schlimmer wird. Und man gezielt in diese Richtung geht, dass man die Leute sozusagen einschränkt und möglichst streamlined, bis sie dann irgendwann einmal vielleicht in vielen Jahren Doktoranden sind und so und dann die Freiheit der Wissenschaft atmen können, die es dann geben könnte, theoretisch.
Naja.
Und das auch nur unter großen Anführungszeichen, muss man dazu sagen.
Ich denke, die Uni war schon, die Uni ist von, also ich weiß nicht, aber seit sicher seit langer Zeit schon ein autoritäres System. Ja, da hat man die großen Professoren, die überall sitzen und die Doktoren und du bist der Student, bist der Trottel, ja, im Endeffekt. Das ist kein Miteinander, es ist kein Voneinander lernen, sondern es ist immer, du bist der Lehrer, der Lehrling und die da drüber am Recht. Ja. Und ich meine, verstärkt durch ein Benotungssystem und sicher alles. Ja.
Ja, es ist halt einfach so, dass sehr viele Leute schon viel zu früh rausfallen aus dem System, einfach notwendigerweise, um irgendwie jemals in die Berührung mit echter Wissenschaft zu kommen, sozusagen, oder mit dem Gefühl, jetzt da selbstständig was zu erforschen oder selbstständig eigentlich sich selbst was beizubringen.
Und so. Das Gefühl ist bei mir zum ersten Mal auf meiner ganzen Unilaufbahn, das waren doch schon 2 Jahre oder so, ist bei mir erst bei der Uni-Besetzung in 2009er Jahren aufgekommen, dass ich irgendwie dass das da, die Uni ist nicht nur, ist nicht der Ort, wo, sondern das, die Uni ist erstens öffentlich, gehört allen, und jeder Student ist ein erwachsener, vollwertiges Mitglied der Gesellschaft und soll mitgestalten können, einfach sei die Uni, ja, und erst da habe ich zuerst mal die Möglichkeit wirklich gefühlt und auch bekommen, mitzuarbeiten und wirklich mitzugestalten und nicht nur Empfänger zu sein von
aber ist das nicht, naiv gefragt, ist es nicht an sich, klassische, typische Wissenschaft, diese Do-it-yourself, diese freigeistige Art und Weise zu arbeiten, also auch dieses Ergebnisoffene.
Das ist das, was wir gelernt kriegen, dass Wissenschaft sein sollte. Was man halt leider so nicht ausleben kann, wenn man nicht unbedingt sich selbstständig in der Richtung macht.
Und ihr versucht es da halt sozusagen ein bisschen mehr Freiraum zu geben, um eigene Fragen auch nachzugehen, die vielleicht nicht im Curriculum, also im Lehrplan abgedeckt sind.
Natürlich. Genau, absolut sogar. Also das ist unser großes Ziel. Soll jeder das machen, was ihn interessiert. Es gibt auch keine Vorgaben jetzt, dass wir sagen, wir als Open BioLab machen nur Projekte, die in einem gewissen Rahmen sind und für alles andere geht es bitte zum nächsten BioHackerspace. Das ist bei uns kann einfach jeder wirklich das machen, was ihn interessiert. Und eben nicht ist nicht eingeschränkt durch zum Beispiel eine spezielle Arbeitsgruppe, die es nur an dem Institut gibt und bitte geh nach Amerika, wenn es dir da nicht gefällt. Also das ist das.
Ja, Ja, und inwieweit spielen da auch andere Entwicklungen mit rein? Also ich stelle mir vor, das, was ihr macht, wäre vor 30, 40 Jahren, von dem wir abgesehen, dass wahrscheinlich die Disziplin noch ganz woanders gestanden ist zu der Zeit, aber einfach ohne Internet oder ohne auch Zugang zu Wissen eben, durchs Internet vor allem, dass das natürlich um einiges schwieriger gewesen wäre, oder?
Das auf jeden Fall, hätten wir wahrscheinlich bei weitem nicht so viel Leute ansprechen können, die, was jetzt vielleicht auch das Interesse daran gehabt hätten und da mitwirken wollen. Was natürlich ist, viel von dem Wissen, egal wie man dazu steht, haben wir ja von der Uni, also das Grundwissen, und man ist ja, gerade wenn man in dem Bereich versiert ist, oder die Leute, was vom Open BioLab jetzt in den Bereichen versiert sein, die wissen zumindest, wo sie ihre Informationen herkriegen, wenn sie was brauchen. Es wäre auf jeden Fall aber viel schwieriger gewesen ohne das Internet.
Also es ist ja eine gewisse Pionierarbeit, kann man schon sagen, dahinter sozusagen sich selbst wissenschaftlich fortzubilden. Das hat man aber, glaube ich, immer machen müssen als Wissenschaftlerin.
Ja. Ich glaube, die das hängt schon ein bisschen in den Köpfen der Leute. Auch vor 30 Jahren hätte ich schon sowas wie, haben ja auch Leute mehr oder minder gemacht, so Do-it-yourself-Biologie, ja. Auf Mikroskop hätte man habe ich schon immer kaufen können, ja, und das war natürlich mehr jetzt klassische Biologie als Molekularbiologie, aber die Möglichkeit war schon immer da, aber einfach diese die Vorstellungskraft von den Leuten, auch von mir selber, jetzt ja selber nicht gedacht, dass es möglich ist, ja, mir das ja wahnsinnig, das hat mir so dran gereizt auch, dass die Leute gesagt haben, das ist ja unmöglich, das kann kein offenes Labor geben, ja. Das muss sie erst festsetzen in den Köpfen der Leute, dass das einfach alles möglich ist, wenn man es angeht. Und das nicht nur diese Obrigkeitsgläubigkeit, die können das organisieren und die nicht, ungefähr.
Ja, also einerseits das, andererseits macht es natürlich schon das Internet und die Vernetzung auch sehr einfach, dass man sich dann gegenseitig austauscht und von eben auch die Protokolle zum Beispiel, die man dann so benötigt, wie man im Labor arbeitet, auch weiterentwickeln kann, dann kollektiv sozusagen. Das ist schon wäre wesentlich komplizierter, wenn man das offline machen müsste.
Theoretisch.
Und auch natürlich die Literatur und so, das stimmt schon. Und was auch ein Punkt ist, natürlich, mittlerweile gibt's auch sehr, sehr viele gebrauchte Geräte und gebrauchtes Zeug, das man kaufen kann, das man auch vom anderen Ende der Welt bestellen kann. Und, das ist natürlich auch ein gewisser Faktor, dass man wesentlich leichter an Maschinerie herankommt, ohne großartige Kontakte erst. Also, das ist auch jetzt möglich. Allerdings sonst hat der Alex vollkommen recht. Also grundsätzlich hätte jetzt nichts theoretisch dagegen gesprochen, dass man das auch vor 20 Jahren auch schon machen
könnte. Also wir haben nicht gewusst, dass es sowas wie, ich meine, es gibt in Wahrheit nur ganz wenig in Europa, vor allem dann ist die Szene jetzt, die Do-it-yourself-Szene, sehr winzig in Europa. Aber in den USA gibt es schon ein paar und wir haben davon nicht gewusst, also bis wir das Labor wirklich schon, das schon ein paar Monate gelaufen, glaube ich. Mhm. So die Einrichtungsphase zumindest. Und dann sind wir erst aufgenommen, du hast irgendwie was gefunden, oder?
Ja, aber
da gibt es ja noch andere Leute, die auch so.
Du hast Zufall drauf gestoßen. Es gibt diese Do-it-yourself-Bio-Szene, die sich eben versucht zu vernetzen, die, wie gesagt, in Europa relativ klein ist. In Amerika allerdings einfach auch aufgrund der Gesetzgebungen, die dort ein bisschen liberaler sind, schon ein bisschen größer ist und ein bisschen prominenter ist.
Aber so ein Labor wie wir haben, gibt es in Amerika jetzt nur eine Handvoll, genau, vielleicht ein paar mehr.
Aber also die ist da jetzt von einer großen Bewegung zu sprechen und greift ein bisschen zu kurz. Außerdem hängt einfach sehr viel davon ab, welche Leute man hat. Dass man die Leute hat, die dann was umsetzen. Nicht? Dass man nicht nur Leute hat, die sich dafür interessieren, sondern Leute, die sich dann wieder alles hinstellen und sagen, okay, ich mache jetzt ein Labor, ich baue jetzt einen Bioreaktor und kann ich mich aufhalten sozusagen.
Ja, genau deswegen wollte ich auch, auf das wollte ich ein bisschen hinaus, weil ihr begeht ja komplett neue Wege und sozusagen seht ihr auch, ihr studiert alle, aber ihr habt jetzt außerhalb der universitären Institution, der Hochschulinstitution, was selber aufgebaut und beschäftigt euch mit Wissenschaft, sozusagen, ich würde gerne mal wissen, wie stellt ihr euch Wissenschaft so im 21. Jahrhundert? Wo kann das hingehen? Was ist euer Zugang zu Wissenschaft dann mit der Sichtweise von beiden?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Man hat wirklich viele Wege eigentlich in Wissenschaft, weil auch der traditionelle Weg jetzt über Unis oder Unternehmen, die was jetzt gewisse Ressourcen bereitstellen oder so, der wird auf jeden Fall in der Form noch lang weiter bestehen und die werden die höchsten Ergebnisse natürlich haben, Unternehmen, die die größten finanziellen Mittel haben, die meisten Leute beschäftigen können und die Projekte am besten ausbauen können.
Stimmt, aber das ist ja zum Beispiel gar nicht mehr so. Ja. Viele, gerade Pharmaunternehmen, kaufen ja mittlerweile, die kaufen ja bei kleinen innovativen Gruppen oft die Medikamente schon ein, weil sie einfach selber diese riesen Strukturen und diese eingefahrenen Ordnungs- oder hierarchischen Systeme, die schaffen das ja zum Teil gar nicht mehr,
das ist der zweite
sinnvoll Punkt. Dinge zu entwickeln. Ja.
Das ist der zweite Punkt zum Einsteigen, eben, dass man jetzt dann nicht über Universitäten oder große Unternehmen, sondern von komplett kleinen offenen Labors oder jetzt auch wirklich kleinen Betrieben oder so, mit kleinen Mitteln und dafür gute Ideenpunkte. Und da jetzt dann mit viel weniger finanziellen Background und auch in viel kleinere Gruppen meistens, jetzt dann durch das, dass man seine Vision hat, seine Ideen hat, neue Sachen ausprobiert, in die Richtungen vor allem, wo es vielleicht sonst keiner probiert oder was keinen interessiert. Man hat da auf einmal tolle Ergebnisse und hat dann auf einmal ein Wissen, einen Vorstoß in der Wissenschaft, ohne dass man jetzt so viel eingepulvert hat. Und das wird, glaube ich, dieser zweite Bereich wird auf jeden Fall so stark schon langsam wie der erste. Das ist nur eine Zeitfrage.
Was auch dazu kommt, ist, dass sich einfach sehr viele Leute jetzt da nicht nur für Wissenschaft interessieren, sondern auch die Möglichkeit haben, das wirklich da reinzukommen, ohne dass sie vorher jetzt da quasi eine jahrelange formale Ausbildung inklusive dem Selektionsprozess machen, der einfach auf der ganzen Welt zu sehen ist. Also man weiß es ja, wie die klassischen Wissenschaftler dann aussehen sozusagen.
So, wo auch die Eltern Akademikerinnen waren.
Genau, Eltern, Akademiker, weiße, alte Männer sozusagen, ganz klischeehaft. Es gibt einfach eine gewisse Gruppe, die da jetzt an der Spitze der Gesellschaft steht sozusagen, die Wissenschaft eh immer schon offen gestanden ist. Und jetzt bewegt sich das Ganze halt wirklich sehr im Bereich. Es kann auch die Normalbevölkerung sozusagen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt der Uni von innen gesehen hat oder so nochmal, anfangen, Wissenschaft zu betreiben oder mal wirklich zu sehen, was ist Wissenschaft eigentlich.
Das sieht man das neue Dinge, das Wissenschaft ist
man Wissenschaft
ist, aber neue Dinge entwickeln, das sieht man an Computerprogrammierern. Ich meine, seitdem es Computer gibt, sind die besten Programmierer, kann man zum Teil aus dem Privat, also einfach selbst beigebracht. Ja. Ja. Die Uni vielleicht noch als Zusatz drauf oder so, aber vom Uni-Studium allein wirst du kein super Programmierer. Ja. Oder kannst auch ohne das werden. Wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, sich selbst noch zu beschäftigen und frei zu beschäftigen, dann werden da super Sachen entstehen. Und die vielleicht sogar die wahren Wissenschaftler rauskommen, ne, die sich irgendwie durchs System gekämpft haben. Ja.
Genau. Welche Rolle glaubt ihr, werden da Hackspaces in Zukunft führen? Also wird es jetzt dann Hackspaces, werden die reinwachsen in die alten Institutionen oder wird das getrennt bleiben?
Das ist schwer zu sagen. Das wird wahrscheinlich auch von Hackspace zu Hackspace unterschiedlich sein, weil es gibt ja Hackspaces, die was mit den Universitäten doch ziemlich zusammenarbeiten und es gibt welche, die sich probieren, ziemlich abgrenzen. Also ich glaube, das wird sehr breit gefächert bleiben.
Die Uni sind definitiv um ihr Überleben auch kämpfen, ja, auch wenn's.
Ja, okay, das ist in näherer Zukunft die Universitäten ablösen. Nein, das ist natürlich ein Traum, aber nein, das ist natürlich, wird so schnell nicht sein, aber wie der Kai gemeint hat, das wird sicher noch längere Zeit sehr, sehr gefächert bleiben und Hackspaces werden vor allem auch absichtlich versuchen, unabhängig zu bleiben, eben um diesen kleinen Rahmen zu halten, in dem man hat, um sich nicht in das System zu integrieren, sozusagen.
Und was genau glaubt ihr, was sind sozusagen die besonderen Fähigkeiten oder die besondere Kultur von Hackspaces? Was könnte eine Uni oder was könnte ein Unternehmen von einem Hackspace lernen?
Ja, hauptsächlich einmal das, dass die Leute dort engagiert sein und noch begeistert sein von dem, was sie machen und nicht durch schlechte Notenprüfungen und durchgehenden Leistungsdruck jetzt dann nur noch demotiviert sein und sagen, jetzt, wenn ich fertig bin, wird es besser, aber bis dahin. Also das ist, dass man den Leuten auch sowas beibringen kann, das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht überdenken sollte und da vielleicht einige Sachen
anlassen sollte. Leuten erstens Zeit lassen. Nicht glauben, indem man, wenn man jetzt in 5 Jahren möglichst viel auswendig lernt, dass man dann der Beste ist, sondern den Leuten Zeit lassen, dass sie sich damit beschäftigen. Die wirklich gut werden, die beschäftigen sich selber mit dem Thema, ja, die es wirklich wollen. Und den Freiheiten lassen, denen alle Möglichkeiten frei zur Verfügung stellen. Also eben in unserem Fall ein Labor, den Leuten auch auf der Uni zur Verfügung zu stellen. Ja. Und natürlich auch Austausch zu machen. Ja. aus verschiedenen Richtungen, nicht nur Biologen unter sich bleiben, sondern aus den verschiedensten Sparten Leute zusammenbringen oder sie zusammenbringen lassen. Ja. Vielleicht jetzt eine Technik-Uni und eine klassische Uni, das ist ja schon wieder Blödsinn. Ja. Oder eine Medizin-Uni, eine eigene, die irgendwo am Arsch der Welt hinzieht, das ist ja Schwachsinn. Ja. Das
vielleicht auch noch aus dem späteren Bereich dann, was ist auch das Mindset einfach anders. Nicht? Also die Wissenschaft oder Forschung auf der Universität sieht ja im Grunde so aus, dass ein Professor oder ein anderer Altgedienter einen Projektantrag schreibt an eine noch viel altgedientere und größere Institution und einmal versucht, Geld zu lukrieren für ein Projekt und dann mit dem Geld, das vorhanden ist, das im bürokratischen Sinne aufteilt sozusagen und dann wird halt einmal geforscht, solange Geld da ist und wenn kein Geld mehr da ist, dann muss man sich halt was anderes überlegen sozusagen. Oder man stampft das Projekt ein oder muss den nächsten Projektantrag stellen und so und das ist einfach ein ganz anderes Arbeitsklima sozusagen. Also in der Industrie ist das natürlich noch wesentlich schlimmer, in der richtigen Forschungsindustrie sozusagen, wo man dann bezahlt wird, um Ergebnisse zu liefern sozusagen.
Also Patente im Normalfall.
Das ist natürlich dann auch extremer, aber es ist auch auf den Universitäten so, dass natürlich da immer der Druck da ist, okay, ich muss das jetzt machen und es muss wirklich was rauskommen und sonst geht mir das Geld aus und dann stehe ich auf der Straße und so.
Das ist ja, ich würde so sagen, auf der Uni ist es fast manchmal schlimmer, ja. Da ist wirklich das Credo als Doktor, da musst du deine 3 Papers rausschmeißen, ja. Deine 3 wissenschaftlichen Arbeiten pro jetzt in 2 Jahren. Und sonst wirst du kein Doktor, ja. So ungefähr. Und ja. Ich finde auch die Leute mitmachen, so mit entscheiden und mitmachen lassen. Ja. Auch demokratisieren, die Uni wieder demokratisieren. Ja. Man kann wundern, dass sich keiner interessiert für die Wahlwahlen und so, wenn die immer mehr eingeschränkt werden, die Rechte von den Studenten und von denen, die Uni eigentlich ausmachen. Ich meine, die meisten Leute auf der Uni sind Studenten und keine Direktoren oder so immer, ja.
Ja, also da so ein Bereich im Citizen Science seid ihr schon sehr aktiv und in dem Podcast geht es eben auch ganz stark um die konkrete Ebene von Open Science und da gibt es ja sehr, sehr viel Schnittmenge, also so klassische Do-it-yourself-Sachen oder Citizen Science profitieren ja von offen zugänglichem Wissen sehr stark, weil man sich halt im Normalfall nicht leisten kann, sehr, sehr viel Geld für Journals auszugeben oder für alle möglichen anderen Werke, die man braucht. Welche Rolle spielt denn für euch das offenes Wissen in eurem täglichen Tun?
Also mittlerweile muss ich sagen, es war früher überhaupt nicht üblich, wissenschaftliche Ergebnisse einfach offen zugänglich zu haben. Also es hat immer die Magazine gegeben, immer die wissenschaftlichen Zeitschriften, die man für viel Geld abonnieren musste. Und mittlerweile ist ja Gott sei Dank der Weg dorthin, dass man auch rein aus einer philosophischen Haltung vielleicht her schon sagt, okay, warum sollten jetzt Institute mit Steuergeld Wissen zurück von privaten Magazinen zurückkaufen, das mit Steuergeld erforscht wurde. Das ist ja eigentlich ziemlich idiotisch. Und eben aus dem Grund möchte man eben das vorantreiben, dieses offene Wissen. Und das kommt natürlich eben zugute, nicht nur jetzt unserer Open Science Szene sozusagen, sondern auch der klassischen Forschung.
Wir haben das Glück, dass wenigstens die Uni Zugang zu den vielen Journal, also diesen Magazinen hat, ja. Auch wenn das nicht so wäre, ich meine, ich sehe das selber, ja, wenn ich Dinge entwickle, oder jetzt auch auf technischer Seite, dass wir einfach aufbauen auf die Arbeit, die viele schon geleistet haben. Und wie schwachsinnig wäre das, wenn ich wieder von vorne anfangen muss. Jedes Mal wieder alles von vorne wieder beibringen muss. Ja.
Wie ist da der Stand der Dinge in der Molekularbiologie? Also ist Open Access, also die freie Zugänglichkeit zu den finalen Publikationen, ist das was sehr weit verbreitet oder so, oder nicht so häufig?
Es ist im Kommen. Es ist auf jeden Fall im Kommen. Es ist ja auch, glaube ich, der Bereich, von dem das ausgegangen ist, wenn man nicht alles täuscht. Also Physik und Life Sciences eben, sind eben die da besonders drunter gelitten haben, immer eben durch den hohen Publikationsoutput, den es einfach gibt. Und das einfach, dadurch ist es einfach extrem teuer geworden, immer die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse eigentlich zu haben. Und das ist bei den finalen Publikationen im Entstehen, also es kann sich eigentlich mittlerweile kein großer Verlag mehr leisten, keine Open Access Publikationsform in irgendeiner Weise zu haben. Wobei natürlich leider der Großteil der wirklich reputablen Journals nach wie vor.
Gerade durch dieses Bewertungssystem für den Wert eines Wissenschaftlers quasi, ja. Da will natürlich jeder, also zumindest die meisten klassischen wollen da rein in diese dort publizieren, aber das sind gerade die geschlossenen Journals, wo man eben bezahlen muss, um seine eigenen Arbeiten dann lesen zu dürfen. Und ja, dieses berühmte System ist ja ein Riesenschwachsinn. Ja,
also ich kenne mich ja nicht im Detail aus, aber ich schätze mal, Molekularbiologinnen wollen alle ins Nature Science.
Für diese, wenn man dort publiziert, also wenn man dort eine Arbeit hinschickt und die dort veröffentlicht wird von diesem Magazin, das heißt, man verliert quasi die Rechte auf seine Arbeit, also die verkaufen dann deine Arbeit, also nicht das Ergebnis, aber halt den Text. Gleichzeitig gibt's aber dafür die meisten, also für diese renommierten Journals gibt's die meisten Punkte, also dein Rang in Punkten als Wissenschaftler steigt, aber es sind auch die teuersten und halt geschlossene Magazine, das ist das Perverse dran.
Genau, also so ein Abo von Science kostet zigtausende Euro im Jahr, zum Beispiel von Nature, ich glaube 13.000 Euro oder so. Und das ist aber nur ein einziges Journal, und man braucht ja Unmengen an verschiedenen Journals. Es gibt ja auch extrem viele, für jedes kleine Fachgebiet ein eigenes Journal.
Aber stößt ihr oft vor Paywalls? Also
ja,
habt ihr
die ganze Zeit
das Problem, dass ihr auch gar nicht dann zu den Publikationen kommt, auch nicht über die Uni?
Ja, oft genug, ja. Oft genug. Das ist ja, ja, also während Recherchen für diverse Arbeiten, wie Bachelorarbeiten und so, merkt man das ganz besonders stark, dass man einfach auf ungefähr 2/3 der Veröffentlichungen, so grob geschätzt, nicht zugreifen kann. Was eben bis zu einem gewissen Grad auch daran liegt, dass die Universitäten in Österreich zum Beispiel oder generell in den europäischen Staaten auch nicht wahnsinnig viel Geld für Publikationen zur Verfügung haben. Das ist vielleicht in einer amerikanischen Elite-Universität nicht so ein Problem. Die haben einfach alle Journals abonniert, es gibt auf der Welt. Aber bei uns müssen sich einfach die Bibliotheken und die Universitäten mit dem Budget aushalten, und deshalb geht's nicht.
Das ist eine amerikanische Bonds-Universität. Das Elite sollten wir uns vielleicht abgewöhnen.
Stimmt, eine Bonds-Universität.
Und da gibt's zum Sagen, weil es vor einem Jahr ganz groß die Runde gemacht hat, Harvard ist ja die stärkste Universität, und die Harvard Library hat gesagt, sie können sich's nicht mehr leisten. Und haben jetzt sie haben jetzt Open Access empfohlen. Wir haben ja in Österreich das Problem, dass ja wir sehr, sehr viele kleine Unis haben. Also das sind ja im Vergleich zu großen amerikanischen Unis oder den großen britischen Universitäten ziemlich klein, und dadurch ist natürlich das Budget umso mehr beschränkt. Wenn jede Med-Uni und TU eine eigene Bibliothek, einen eigenen Zugang zu Nature etc. kaufen muss.
Bei uns ist Gott sei Dank der Vorteil dadurch, dass das Molekularbiologie-Studium ein sogenanntes NAVI-Studium ist. Das heißt, das ist eine Kooperation zwischen TU und Karl-Franzens-Universität in Graz. Haben wir zumindest zwei Universitätsbibliotheken, die das Journal potenziell abonniert haben. Und das funktioniert dann schon meistens. Allerdings sind einfach trotzdem vor allem sehr aktuelle Publikationen, weil Nature hat ja dann auch spezielle Abonnements für ganz aktuelle Publikationen. Also es gibt ein Abonnement zum Beispiel so ab einem halben Jahr nach Veröffentlichung und so, das ist dann schon günstiger. Und unsere Universitäten haben da meistens sowas abonniert. Also man kann so top aktuelle Forschungsergebnisse dann zum Beispiel auch gar nicht abrufen. Was ich allerdings noch dazu sagen möchte, was in der Molekularbiologie schon immer sehr verbreitet war, Gott sei Dank, ist der freie Zugang zu Rohdaten und zu Datenbanken. Da ist es Gott sei Dank schon so, dass zum Beispiel die Genomforschung und die Proteinforschung und so, dass die Datenbanken zumindest nicht eingeschränkt sind. Also man braucht da keinen eigenen Zugang mehr, um an Rohdaten zu kommen oder um Recherchen zu betreiben. Das würde auch den Wissenschaftsbetrieb extrem behindern, wenn das so wäre.
Wie sieht es mit Quellcode aus? Also ist es auch?
Teils. Es gibt freie Software in dem Bereich, sogar relativ viel. Allerdings auch genauso kommerzielle. Aber es ist generell nicht so ein großer Bereich. Also es sind mehr fertige Applikationen, die da notwendig sind in dem Bereich.
Und was nur kurz, wenn wir jetzt über die Chance und so reden, aber man muss ja wegkommen. Also man muss auch wieder, oder gerade in Österreich, die Forschung an sich stärken, ja, weil wenn wir jetzt wirklich Open Data haben will, heißt das natürlich auch, dass die Forschung nicht aus Firmen, die auf Verwertung aus sind, kommen darf, sondern die muss staatlich oder von den Menschen, also von den Leuten finanziert werden, ja. Und natürlich kann das nicht möglich sein, ja, wenn immer mehr verwertet werden muss, eben aus einfach aus dem Druck heraus Drittmittel zu lukrieren und halt mit, das heißt ja nichts anderes, als dass ich meine Ergebnisse an einer Firma verkaufe, ja. Anstatt, dass ich sie, zu, also, dass ich zum Beispiel was für die Öffentlichkeit relevanten forsche, ja.
Also, anstatt das allen zugänglich zu machen, halt, mit so einem Agreement, speziell,
das, auf die Finanzierer. Das ist die eine Seite von Drittmitteln, die, also, andererseits ist es schon oft so, dass Firmen einfach nur Forschung sponsern, die dann natürlich schon der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Nur, ist das im Grunde genauso problematisch, weil dann die Forschungsthemen und die Forschungsarbeit von der Firma und dem Sponsoring natürlich. Also, wenn zum Beispiel ein großer Autokonzern die gesamte Forschung an einer Uni sponsert, dann wird sich die Uni natürlich hüten, an großen erneuerbaren Energien zum Beispiel zu forschen.
Also bei uns auf der TU läuft, ja, das ist halt dann halt von Wagner finanziert, so halbert, die Maschinenbauer, oder noch schlimmer auch der FH, und ja, dementsprechend wird man halt auch zum Fahrzeugbauer mehr oder weniger ausgebildet, anstatt vielleicht einen weiteren Blick zu kriegen über das Thema.
Ja, das ist halt das, was man mit aller Kraft eigentlich vermeiden muss, das muss man dazu sagen. Das sehen aber auch sehr viele so grundsätzlich.
Was wären so bekannte Projekte in eurem Bereich, die offenes Wissen produzieren oder diese offenen Praktiken umsetzen?
Bekannte Projekte? Gibt es bekannte Projekte aus unserem Bereich? Also in erster Linie wäre das...
Dürfen auch nur euch bekannt sein.
Eigentlich sind offenes Wissen. Also offenes Wissen im Sinne von offenen Daten, jetzt in dem Sinn, also offenen Rohdaten, wäre das Human Genome Project zu nennen. Das wäre an sich größtenteils offen, wobei auch nicht in allen Teilbereichen, muss man dazu sagen. Das wäre schön, aber es ist schon so, dass viele Firmen zum Beispiel oder sehr viele Genome, die von Menschen sequenziert wurden, von Firmen sequenziert wurden und daher auch nur den Firmen zur Verfügung stellen und nicht der Öffentlichkeit. Und die Publikationen, die aus dem Bereich sind, sind natürlich trotzdem in den Journals.
Bei den Journals, was ist da so? Wird bei euch auch PLOS One?
Ja, genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. PLOS One ist das große Open Access Journal eigentlich, ja. Das bekannteste Open Access Journal. Aber wie gesagt, es war eigentlich der Vorreiter, aber mittlerweile hat ihm jeder Verlag, auch die klassischen großen Verlage, mittlerweile auch Publikationen. Und das ist erst alles im Entstehen und in der Entwicklung. Und es wird sich erst zeigen, wo das dann hingeht. Ganz, ganz unerwähnt sollte vielleicht auch nicht bleiben, bei Open Access läuft es dann umgekehrt. Man zahlt nicht für das Abonnement, sondern man zahlt dafür, dass man in dem Journal dann erscheint. Das ist auch so, dass das, also es ist natürlich ganz klar, das ist es nie, sondern man zahlt quasi Publikationsgebühren.
Genau,
also,
das ist der nächste verrückte Punkt.
Das ist schon, ja, auch ein zweischneidiges Schwert.
Wir zahlen, dass ich meine Arbeit verkaufe, quasi.
Sozusagen, ja. Also das ist natürlich das, was auch die klassischen Verlage mit ihren Modellen jetzt da ausreizen werden. Das wie viel kann ich verlangen dafür, dass ein Wissenschaftler.
Ja, das ist alles wieder, um zurück zum Punktesystem zu kommen, ja, dass ich meine Punkte bekomme, damit ich ein toller Wissenschaftler bin und das muss aufhören. Das ist ein unglaublicher Schwachsinn, ja.
Aber ihr nutzt ja nicht nur offenes Wissen, sondern ihr trägt es ja auch selber dazu bei. Ihr entwickelt ja selber einen Bioreaktor. Vielleicht kurz. Einigermaßen kurz, was ist ein Bioreaktor und inwieweit ist das von eurer Seite her dann wieder offen für alle zugänglich?
Bioreaktor ist, kennt man oft, also oft denkt man dann sofort an so eine Biogasanlage, ja, die Biogas herstellt. Und Bioreaktoren sind generell so jetzt dazu da, Mikroorganismen zu züchten, das heißt nicht nur irgendwelche, sondern ganz ein einzelnes Bakterium zum Beispiel zu züchten, ne? E. coli oder Hefe oder Hefe ist ein Pilz, ja. Mikroorganismen. Und die halt unter optimalen Bedingungen quasi in den meisten Fällen in einer Flüssigkeit, also in einem Gefäß, wo Flüssigkeit, also eine Nährlösung drin ist, dort anzuzüchten. Man überwacht halt viele verschiedene Parameter, Umwelteinflüsse und kann Nährstoffe zuleiten, die Temperatur messen, die Temperatur beeinflussen, also heizen, kühlen. Gase einleiten, Gase messen, was da rauskommt wieder. und soll dann ein perfekt überwachtes System herstellen, um unter den optimalen Bedingungen diese Bakterien oder Mikroorganismen zu züchten.
Um daraus schlussendlich dann zum Beispiel ein Produkt herzustellen, das die Bakterien produzieren, oder um im Sinne von einem Biogasanlagen Energie zu produzieren.
Oder Bierkessel herzustellen, da macht ihr Hefe, Alkohol. Ja.
Und wie macht sie das? Habt ihr da irgendwo so Baupläne und ihr baut das nach?
Ja, eigentlich ist ein langer Gedankenprozess gewesen. Also eben nur zum ersten Mal in Unterlagen für Bioprozesstechnik war das, glaube ich, damals. Biotechnologie. Ja, habe ich so einen Bioreaktor gesehen. Also so eine schematische Zeichnung mit diesen Zulaufsystemen und Pumpen und verschiedenen Reservebehältern und habe gedacht, ah, das auswendig lernen, das geht mir schon so am Sack. Habe die Unterlagen in die Ecke geschmissen und gesagt, so, jetzt baue ich selber so einen Bioreaktor. Und das Projekt ist gut gewachsen. Also am Anfang haben wir ziemlich Blödsinn zusammengebaut, aber also jetzt doch schon 2 Jahre dahinter. Und ja, weil du gefragt hast, also wir wollen, also es wird auf jeden Fall ein Open-Source-Gerät, also wir werden zumindest die Software Open-Source machen, damit auch andere Leute das weiterentwickeln können, die das Gerät selber ist so ausgelegt, dass man es umbauen und adaptieren kann, also ist nicht irgendwie eingeschränkt. Die ganzen Bauteile, die wir verwenden, sind erstens möglichst günstig, damit aus, ja, einerseits, weil wir uns nicht so tolle Teile leisten können, andererseits, damit das Produkt erstens billiger bleibt und damit wir auch ersetzen kann. Also wir haben versucht, Standardteile zu nehmen und so ein Baukastensystem quasi zu entwickeln, ja, dass man auch die Ersatzteile billig auftreiben kann und nicht dann, wie viele andere Firmen das Geschäftsmodell haben, dass sie dann über Ersatzteile unglaublich viel Geld verdienen.
Aber werden auch die Montage, die Baupläne und so weiter, also unter Open Hardware freigegeben? Also sollen wir die dann auch nachbauen können?
Darüber denken wir noch nach, ob das sinnvoll ist, weil generell, also man kann das nicht mehr zu Hause nachbauen, man braucht schon große Maschinen dafür und eigentlich so Know-how. Weil es leider zumindest aus unserer Sicht schon so komplex geworden ist, das Gerät. Und ob das wirklich denen, die wir wollen, also den Hackerspace und den freien Forscher, ob das denen was nützt oder eher Firmen, die selber dann Gewinnabsichten haben. Ja, das überlegen wir uns noch, ob wir die Hardware auch Open Source machen.
Aber kann man sagen, das ist so ein ähnliches Projekt, auch ein bisschen so wie der erste 3D-Drucker, also ein bisschen do-it-yourself, dass man es auch nachmachen kann, so Baukastensystem ist es sozusagen, metaphorisch gesprochen, der 3D-Drucker von Molekularbiologinnen?
Das ist vielleicht ein ziemlicher Stretch. Also es ist schon ein spezialisiertes Gerät, das darf man natürlich nicht aus den Augen verlieren.
Ohne ein Labor nutzt das Gerät für sich genommen kaum was. Also man braucht schon.
Ich meine jetzt nicht gar nicht so, dass das dasselbe Ergebnis liefert, aber dass auch ähnlich wichtig sein kann für ein Hackspace und so wirklich sehr weite Verbreitung auch
erlangen könnte. Das ist die Frage natürlich. Also wir sind dann doch, es ist technisch ein sehr aufwendiges System, das dann auch leider sich im Preis niederschlagen wird. Also es wird dann doch einige tausend Euro kosten, unser Gerät. Es ist schwierig, weil wenn das 5.000 Euro plus kostet, ob man dann diese Verbreitung von, ich schätze mal, da ist irgendwo bei 1.000, 2.000 Euro die Grenze, aber man sagt, das wird jetzt eine riesen Verbreitung finden, weil es einfach für den Standard, also jetzt für Leute schon zu teuer wird. Ja, ist eine gute Frage. Also
ich glaube, ehrlich gesagt, das archetypischere Gerät wäre jetzt eher so ein Thermosaikler, also auch unser zweites Gerät, das wir schon gebaut haben. Da gibt es auch eine gewisse Community, die Thermosaikler versucht zu bauen. Und das ist auch ein Gerät, das man sehr viele Sachen braucht in einem Labor. Und da macht es auch dann mehr Sinn, die Hardware zu veröffentlichen und die Pläne weiterzuentwickeln und so, als bei so einem spezialisierten Gerät wie einem Bioreaktor.
Muss ja ein bisschen den Unterschied zwischen ein Do-it-yourself-Gerät und einem Open-Source-Gerät irgendwie sehen. Also selber bauen kann man das, nachbauen kann man das Ding nicht mehr ohne den Maschinenpark, ja. Aber also die Daten, also die sind dann halt schon offen, ja. Die Software zumindest.
Und beim Thermocycler, habt ihr das auch komplett selber entwickelt und habt ihr geplant, dann Baupläne oder so freizugeben, oder habt ihr da schon offene Baupläne verwenden können dazu?
Es gibt offene Baupläne zu Thermocyclern, aber wir haben den eigentlich vollständig selbst entwickelt. Es ist, also jetzt man muss das schon sagen, Thermocycler ist jetzt ziemlich primitiv. Also es ist nicht so ein hochtechnisches Gerät, verglichen mit einem Bioreaktor zumindest. Und eigentlich haben wir durch die Entwicklung von Bioreaktor haben wir schon so viel Know-how gehabt, dass wir eigentlich den Thermocycler ziemlich schnell aufbauen können. Da haben wir die ganze Technologie, die nötig ist, haben wir schon gehabt. Und ja.
Das, also da ist auch ehrlich gesagt die Software auch wieder das Interessantere daran. Also das Komplexere. Auf jeden Fall ist das da technisch aufbau. Und das ist auch nach wie vor Open Source bei uns. Und der technische Aufbau an sich obliegt dann eher dem jeweiligen Hackerspace dann, wie er das dann gerne zusammenstoppeln möchte, das Gerät.
Aber ist das Standard sozusagen, dass man auf der einen Seite natürlich profitiert vom frei zugänglichen Wissen, aber dass man auch selber dann wieder beiträgt dazu? Es ist in den meisten Do-it-yourself-Bio-Laboren oder in der Community ist das ein Konsens, der da besteht?
Erstens ist es nicht ganz ein Konsens, wie du vorschlägst, es gibt auch unterschiedliche Zugänge dazu. Allerdings bezieht sich das auch bei den meisten Dingen eher auf die wirklichen biologischen Protokolle. Dann, also wir reden ja jetzt von den technischen Gebieten, die zwar auch Open Source sind, im Sinne des Thermocyclers zum Beispiel. Was bei den meisten Bio-Hackerspaces und Do-it-yourself-Biologen allerdings schon Konsens ist, ist der Widerstand gegen patentierte DNA-Teile, patentierte Abschnitte, patentierte Arbeitsprozesse und solche Dinge, die einen dann wirklich in der biologischen Arbeit sozusagen hindern. Und die bewegen in diese Richtung, die Open Source bewegen in diese Richtung eher. Also die, dass man versucht, Proteine oder Enzyme, die man im Laboralltag benötigt und so auf Open Source Ebene zu produzieren und zu verteilen und die Ergebnisse, die aus dieser Arbeit dann kommen, wieder freizugeben und so. Und das ist natürlich auch bei uns ganz stark da, das so zu machen. Entsprechend ist das eben eher auf der biologischen Seite.
Ja, und als letzten Punkt zu den ganzen zur Offenheit habe ich stehen, kulturelle Offenheit. Also es ist ja bei euch schon im Namen drin, Open Biolab Graz, und so Hackspaces sind ja normalerweise eben wirklich offen zugänglich für alle. Also man kann da rein, man muss bei euch, glaube ich, kein Mitglied werden, oder?
Ja, also für einen eigenen Zutrittsgrad, dass man rund und reinkommt, muss man schon Mitglied werden. Aber generell kann man arbeiten, also wenn wer da ist oder wir treffen, kann man arbeiten und natürlich uns mit irgendwie ausreden und treffen. Und kann man dann schon machen, was man will.
Aber das ist ja eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für euch, dass das sehr, sehr offen ist. Was sind da so die Besonderheiten? Also auch vielleicht wieder im Vergleich zur Universität eben. Wie macht sie das den Leuten einfacher, bei euch mitmachen zu können?
Ja, bei den Universitäten zum Beispiel, das ist ja eines der Sachen, die was uns stören, dass man dort, also dass es oft Zugangsbeschränkungen gibt, dass man dort den harten Konkurrenzkampf die ganze Zeit hat, dass Leute rausfliegen auch oder nicht mehr weiterkommen und so. Und nachdem uns das stört, ist das natürlich allen von uns ein Anliegen, dass das bei uns genau ins Gegenteil läuft und dass man bei uns möglichst locker, ohne irgendeinen Druck und sehr frei, ohne irgendeine Zugangsbeschränkungen seinen Datendrang wird jetzt spülen lassen kann und seinen Forschergeist ausleben.
Also warum muss ich überhaupt 18? Warum muss ich meine Matura haben? Also warum muss ich, genau, muss ich 18 sein, meine Matura haben, dass ich überhaupt Molekularbiologie machen kann? Also ich glaube, das
ist ja noch vor beim Hacker. Ja,
ich glaube, das ist irgendwie die Angst der Obrigkeit so quasi, weil wenn ich einen manche 10-Jähriger ins Labor lassen würde, ich glaube, die werden bis 18 werden die Genies auf dem Gebiet.
Interessanterweise gibt es sogar Beispiele im internationalen Bereich, wo Schüler ununterscheidbar von Forschern sind sozusagen, von professionellen Forschern in der Kommunikation, wo man sich dann erschrickt, okay, der ist 14 und hat aber genau das gleiche Wissen wie ein professioneller Forscher. Und einfach nur deshalb, weil einfach Schüler zum Beispiel viel Zeit haben und Zeit haben, sich mit Dingen wirklich auseinanderzusetzen und das wirklich tun zu wollen. Aber in Wirklichkeit hat man als Schüler absolut keine Möglichkeit, das zu machen. Man ist weit, weit, weit weg von dem Betrieb, von der Möglichkeit, das zu lernen. Und das ist eben auch ein Punkt bei uns, also den wir der Gesellschaft zur Verfügung stellen wollen, sozusagen. Okay. Man kann einfach arbeiten, wenn man möchte, bei uns. Ohne irgendwelche Voraussetzungen jetzt zu erfüllen. Abgesehen von eigenem Datendrang natürlich, den man haben muss.
Ja, und ihr seid ja in Graz zu Hause. Wo findet man euch denn, wenn man mal vorbeikommen will und sich ansehen will, wie so ein Biohackspace?
Neben Tintenfass fast.
Brockmanngasse 15. Ja, das offene Ladenlokal, das große unten, findet man ganz leicht. Große Auslage.
Die Tier schaut wahnsinnig verkabelt aus.
Es ist in der Nähe der neuen Technik, wenn man von der Straßenbahn kommt, also zwischen Dietrichsteinplatz und neuer Technik. Und ja, einfach für jeden offen. So. Einfach reinkommen, wenn jemand drinnen ist. Oder zu unseren regelmäßigen Treffen am Sonntag kommen. Also es gibt jeden zweiten Sonntag ein Treffen. Das ist auf unserer Homepage orga.realbahn.at. Kann man die nächsten Termine einsehen und dann einfach vorbeikommen und sich das mal anschauen.
Ja, dann kann ich nur empfehlen, war schon einige Male dort, sehr, sehr interessant, insbesondere wenn man sich nicht so gut mit Molekularbiologie, also nicht so gut damit auskennt und noch nicht beschäftigt hat damit. Möchte mich dann zum Abschluss noch bei euch drei bedanken fürs Kommen und bei den Zuhörerinnen fürs Einschalten. Tschüss!
Ciao.
Das war die 8. Open Science in Aktion Folge. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasperger. Zu Gast waren Alexander, Martin und Kai vom Open BioLab Graz. Thema war Citizen Science und Do-It-Yourself-Bewegungen. Passend zum Thema dieser Folge gibt es auch einen weiteren Podcast zum Open BioLab Graz. In Folge 4 des Murstrom-Podcasts sind ebenfalls Alexander und Martin zu Gast. Falls euch also dieses Projekt näher interessiert, sei euch der Murstrom-Podcast empfohlen. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons BY Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angebt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. So viel zur 8. Folge von Open Science in Aktion. Nächstes Mal geht es um Urheberrecht, offene Lizenzen und wissenschaftliches Bloggen. Zu Gast ist dann Leonhard Dobusch von der Freien Universität Berlin. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in 2 Wochen.